Es ist mir eine große Ehre, unsere nächsten beiden Rednerinnen anzukündigen. Das ist eine Astrophysikerin und Sylvia Zhu, die bei DESY arbeitet und auch eine Physikerin ist. Sie sprechen heute über Gamma-Ray-Bursts und Boats, und das hat nichts mit Schiffen zu tun, mit schwimmenden Fahrzeugen, sondern ich kenne natürlich auch GOAT, die Abkürzung, das ist sehr ähnlich wie dies hier, und ich bin gespannt, was wir heute lernen über Gamma-Ray-Bursts, und herzlich willkommen Annika und Sylvia.
Okay, let's go.
Ja, los geht's. Wir sind sehr froh, hier zu sein. Ich bin Annika, ich bin eine theoretische Astropartikelphysikerin und Sylvia ist eine Astronomin. Und wir haben hier Theorie und Beobachtung zusammengebracht, um euch hier Gamma-Ray-Bursts vorzustellen. Das ist unsere Arbeit und unsere Leidenschaft auch. Wir sprechen über die extremsten Explosionen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann im Universum. Sie sind heller als der ganze andere Himmel. Sie sind extrem energetisch, und ganz spezifisch wollen wir über ein Ereignis vom letzten Jahr sprechen, das alle Rekorde gebrochen hat. Und es war sogar in den Zeitungsschlagzeilen, wie man hier sehen kann. Sehr, sehr hell, sehr energetisch, ganz fantastisch, fantastische Astrophysik. Und wir wollen auch über Boat sprechen, über ein Boot. Bevor wir das machen können, brauchen wir etwas, eine Einführung, und die wird von Sylvia übernommen. Ja, wir drehen mal die Zeit ein bisschen zurück. Wir gehen in die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Eine ganz neue, ein bekanntes Ereignis war der Kalte Krieg, und alle Leute haben Kernwaffen gebaut, und man muss sie natürlich auch testen, und man will natürlich wissen, ob die Gegenseite auch Atomwaffen testet. Und um das machen zu können, kann man Satelliten starten, die mit dem Ziel, um Beweise für Nuklearexplosionen zu finden. Das können helle Blitze sein und sehr energetische Photonen, die man Gammastrahlen nennt. Und immer wenn man ein IM sieht mit einer Zahl, das ist eine Referenz für dieses Bild. Und wenn man ein R sieht mit einer Nummer, das bedeutet, dann kann man noch Sachen nachlesen, und das steht in der Beschreibung für das Ereignis und in unseren Folien auch. Und man kann es dann nachlesen, wenn ihr wollt. So, im Kalten Krieg, es gab diese Satelliten, um Zeichen von Nukleartests zu finden. Das heißt, sie haben nach Gammastrahlenblitzen gesucht, und sie haben stattdessen Blitze von Gammastrahlen aus dem Universum gefunden. Also irgendwo im Universum macht irgendetwas diese Blitze von Gammastrahlen, und wir nennen sie Gammastrahlenblitze oder Gamma-Ray-Bursts. Und dies ist ein Plot von einem Paper dafür, die das entdeckt hat. Und das ist vielleicht der allererste Gamma-Ray-Burst, der überhaupt entdeckt wurde von uns. Und sehr kreativ, es gibt diesen, der heißt 670702, eine sehr kryptische Seriennummer, das heißt 1967 im Juli, am 2. Juli. Ja, das ist einfach so, das, jetzt kennt ihr die Nomenklatur von diesen Gamma-Ray-Bursts. Das ist ganz einfach. Das heißt, wir, ich habe da noch nicht gelebt, aber alle in der Community zu der Zeit war ganz aufgeregt von diesen Gamma-Ray-Bursts aus dem Weltraum und haben gefragt, was sind die? Und es dauerte ziemlich lange, bis wir herausgefunden haben, wo die herkommen. Denn wenn man etwas entdeckt, das man nicht erwartet, dann muss man noch zu seinem Geldgeber geben und sagen, wir brauchen mehr Geld und geben es den Ingenieuren, und wir brauchen dieses Ding, könnt ihr uns das bauen? Und es gibt ganz viele Prozesse, durch die man gehen muss. Für mehrere Jahrzehnte waren Gamma-Ray-Bursts immer noch geheimnisvoll. Wir wussten nicht viel davon, aber Anfang der 90er hat sich das geändert, als wir Satelliten starten konnten mit Teleskopen, die darauf ausgerichtet waren, um diese Gamma-Ray-Bursts zu beobachten und zu finden. Satelliten, die heißen einfach nur Gamma-Ray-Observatorium, Gamma-Strahlen-Observatorium. Und die Anzahl der Gamma-Ray-Bursts, die wir gesehen haben, haben und die wir sehen konnten, die Anzahl hat einfach ist explodiert Anfang der 90er. Und wir hatten jetzt viel mehr Beobachtungsdaten von diesen Gamma-Ray Bursts. Dann haben wir einige Fakten daraus ziehen können, um sie besser zu verstehen. Und die haben festgestellt, dass die sehr verschieden aussehen können. Die können vielleicht auch nur weniger als eine Sekunde lang sein und die können auch bis zu Minuten lang sein. Und es gibt ein großes Spektrum von Gamma-Ray Bursts und Gamma-Ray Bursts. Und das, wir nennen das, die eine Sache ist, dass sie sehr schnell anfangen. Und in der Mitte sehen wir einige Beispiele, das sind die Lichtkurven. Und dann sieht man, wie hell die sind im Verlauf der Zeit. Und wir sehen diese verschiedenen Verhaltensweisen von diesen Gamma-Ray Bursts. Aber es gibt noch mehr, was man ablesen kann aus der Lichtkurve, außer die Helligkeit über die Zeit. Man sieht, dass einige diese Spitzen sehr kurz sind und wenn man sich die Daten anguckt, dann sind die zum Teil wirklich nur Millisekunden lang. Und das ist sehr kurz und das ist wirklich erstaunlich, denn es kommt aus dem Weltraum und dass das ein sehr, sehr kurzer Lichtblitz, ein Gamma-Strahlenblitz aus dem Weltraum kommt. Und wenn man die ganze Energie addiert, alle Photonen, die man findet und extrapoliert das und rechnet das aus, dann findet man, dass diese Energie, und dann bekommt eine bestimmte Energiedichte raus. Und was bedeutet das? Das ist viel hundertfache höher als die kontinuierlichen Quellen im Weltraum. Das heißt, wenn der kommt, dann ist er hundertfach heller als irgendwas anderes, was man sonst sieht. Das heißt, ein ganz spektakuläres Ereignis. Und aus diesen Gamma-Ray Bursts könnten wir auch mehr Informationen bekommen darüber, woher sie kommen. Denn die Hauptfrage ist, kommen die aus unserer Galaxie oder kommen sie aus anderen Galaxien? Wenn sie aus unserer Galaxie kommen, dann sollten wir mehr da sehen, wo die Milchstraße ganz viele Sterne hat. Das heißt, wenn wir die Milchstraße angucken, dann sollten wir da auch sehr viele Gamma-Ray Bursts sehen, wenn wir die zusammenplotten. Und wenn sie außerhalb des Universums der Galaxie kommen, dann sollten wir sie mehr oder weniger gleich verteilt sehen, von unten und von oben und aus allen Richtungen kommt. Und wenn wir wirklich geguckt haben, wo sie herkamen, dann haben wir gesehen, dass sie von überall kommen. Und dies ist ein Plot von ganz vielen Jahren Beobachtung von Gamma-Ray Bursts und man kann es wirklich deutlich sehen, die kommen von überall und das heißt nicht nur aus der Milchstraße. Aber was bedeutet das? Die kommen, sie könnten relativ nah sein oder sehr weit weg. Aber wir haben wirklich noch nicht die Smoking Gun, was wirklich die Entfernung ist von diesen Gamma-Ray Bursts. Darauf mussten wir noch etwas länger warten, dass die wirklich gucken konnten, wo diese Gamma-Ray Bursts genau herkamen. Und diese Observatorien, zum Beispiel Beppo-Sachs und später einige andere, waren die wirklich lokalisieren konnten, wo die GRBs waren. Denn wenn wir genau wissen, wo er war, dann kann man auch gucken, Tage später oder Stunden später an dieselbe Stelle im Himmel beobachten und guckt nochmal Röntgenstrahlen oder nochmal Gamma und kann gucken, ob da irgendwas ist. Denn mit Gammastrahlen bekommt man einen Blitz. Und dann kann man gucken, was danach ist. Wenn dieser Gammastrahlenblitz weg ist, dann gibt es immer noch Aussendungen, die abnehmen langsam. Und dieses Nachglühen können zum Beispiel Stunden und manchmal sogar noch Monate später nachweisen. Und dieses Nachglühen, dieses Afterglow sind auch nur die Helligkeit über die Zeit. Die fangen sehr hoch an und sie fallen ab. Aber wie sie abfallen, ist etwas unterschiedlich. Es gibt verschiedene Muster hier. Das heißt, Gamma-Ray Bursts gibt es nur diese Prompt-Emissions und es gibt Nachglühen, die auch verschieden aussehen. Und als Bonus, wenn man Observatorien hat, die wirklich sagen können, wo der GRB stattgefunden hat, diese Observatorien können jetzt mit anderen Beobachtungsstationen sprechen, die auch zum Beispiel Spektren aufnehmen können. Was ist ein Spektrum? Wir gucken zum Beispiel das optische Spektrum an. Alle die Objekte im Universum, die strahlen irgendwie über einen ganz großen Bereich von Wellenlängen, von Farben im Spektrum. Und je nachdem, welche Materialien da drin sind, sieht man diese dunklen Stellen. Und diese dunklen Stellen, abhängig vom Material, sind verbunden mit bestimmten Atomen oder Molekülen und wir verstehen sehr genau, wo diese Stellen sein sollten und welche bei welchen Wellenlängen die sein sollten. Aber wenn man ein Spektrum von einem Objekt nimmt und stellt es in eine andere Galaxie, und wir wissen, dass alle Galaxien im Universum, das Universum dehnt sich aus, dass die Galaxien sind weiter und weiter weg und bewegen sich weg. Das heißt, diese Stellen, diese Linien bewegen sich in das rotere Bereich des Spektrums. Das heißt, die sind rot verschoben. Und wenn man guckt, wo sie sein sollten und wo sie dann tatsächlich sind, dann weiß man, wie weit diese Gamma-Ray Bursts entfernt sind. Das nennt man die Rotverschiebung oder den Redshift. Und wenn wir das machen, finden wir raus, dass Gamma-Ray Bursts auch beim Redshift sind bis zu einem Wert, zu einem ganz frühen Universum, als das Universum vielleicht nur 8 Milliarden Jahre alt, statt 13,8 Milliarden Jahre wie heute. Das, oder zum Beispiel, wenn das Universum weniger als 1 Milliarde Jahre alt war. Und diese Ereignisse gehen wirklich weit zurück in der historischen kosmischen Zeit. Und das waren die Hinweise, die wir hatten. Und wir wussten, dass Gamma-Ray-Bursts haben starke, schnelle Veränderungen, weniger als Millisekunden, sehr, sehr kurz. Wir wussten, wie viel Energie wir gemessen haben mit den Detektoren, aber wir wussten auch, dass diese wirklich schnellen, sehr energetischen Objekte kommen aus einer Entfernung von Milliarden von Lichtjahren. Das heißt, Annika, was bedeutet das?
Okay, schauen wir uns erst diese Hinweise alle nochmal genau an. Die Art der Veränderung heißt, dass sehr starke Effekte beinhaltet werden müssen, die also große Objekte, die sehr starke Auswirkungen haben können, wie zum Beispiel schwarze Löcher oder Neutronensterne, nicht die größten schwarzen Löcher, sondern eher so in Sonnenmassengröße. Wir haben die Energie aufgenommen, die wir hier bekommen haben und wissen, wie weit sie weg sind. Und daraus können wir berechnen, wie viel Energie tatsächlich in den Objekten entstanden ist. Und das ist eine sehr, sehr hohe Energiemenge. Und das ist nicht weit verbreitet, sondern es ist wirklich sehr spezifisch, dass nur an der obersten und an der untersten Stelle vom Objekt die Strahlen ausgehen, sogenannte Jets. Und wir wissen, dass diese Jets mit nahezu Lichtgeschwindigkeit unterwegs sein müssen, weil sie so energiereich sind. So, und jetzt schauen wir uns an, wie wird so ein GRB eigentlich erstellt? Wie wird der Jet erzeugt und wie erzeugt der Jet diese Gammastrahlen? Was sind diese Objekte? Mit den GRBs, die wir über die 90er Jahre gesammelt haben, dass es nicht nur ein Objekt gibt, das das auslöst, sondern mehrere. Auf der einen Seite haben wir Gamma-Ray Bursts, die sehr, sehr kurz nur da sind. Das ist hier in Blau zu sehen. Und durch verschiedene theoretische Beweise und Beobachtungen glauben wir, dass diese Gamma-Ray Bursts durch die Verschmelzung von zwei sehr, sehr massereichen Objekten erzeugt werden, wie zum Beispiel in schwarzen Löchern oder Neutronensternen. Und wenn diese Objekte sich treffen, dann entstehen eben diese Jets und Gamma-Ray Bursts. Das größte Event, das wir in dieser Form gesehen haben, war die Verschmelzung zweier Neutronensterne, die wir beobachtet haben. Auf der anderen Seite gibt es langanhaltende Gamma-Ray Bursts, die durch den Zusammenbruch eines sehr, sehr massereichen Sterns erzeugt werden. Es ist hier in Rot zu sehen. Zum Beispiel durch Supernovae, die sowas erzeugen können.
Also wir brauchen zwei kompakte Objekte bei dem ersten Typ. Das heißt, wir haben zwei Neutronensterne oder einen Neutronenstar und ein schwarzes Loch und die drehen sich umeinander und kommen immer näher und entweder vereinigen die sich oder der Neutronenstar wird von dem schwarzen Loch zerstört und auseinandergerissen und dann gibt es einen instabilen Neutronenstern und dann am Ende bekommt man ein schwarzes Loch und das ist das neue Objekt, auf das wir gucken. Und am Anfang gab es diese Neutronensterne und es gibt dann eine Akkretion, die um das schwarze Loch herum stattfindet Und was jetzt passiert ist, wir wissen und wir haben Theorien seit den 70ern, wenn man ein schwarzes Loch hat und es ein Magnetfeld hat und sich sehr schnell dreht, dann kann man einen Strahl erzeugen, einen Jet. Und es gibt Leute, die sagen, ja, das wird von dem hypermassiven Neutronenstern ausgesendet, aber es ist nicht so klar und die Theorie ist noch nicht so wirklich gut bestätigt durch Simulationen. Was könnte das Bild sein bei den langen Gamma-Ray-Bursts, wenn ein richtig massiver Stern zusammenfällt? Das heißt, wir fangen mit einem großen Stern an. Das heißt, wir haben einen Wolf-Rayet-Stern, einen Stern, der all seine Wasserstoff verbraucht hat und der Wasserstoff fliegt weg in einem sogenannten Sternenwind. Und Sachen fliegen einfach weg und man hat in der Mitte nur noch den alten Kern von diesem sehr großen, sehr schweren Stern. Und für lange Zeit mit diesem Sternwind ist stabil für eine Zeit, aber irgendwann ist ein Punkt erreicht und passiert etwas, was bei Sternen sehr typisch ist, das heißt, die kollabieren. Was bedeutet das? Ein stabiler Stern zum Beispiel ist in Gleichgewicht, man hat den Gravitationsdruck von außen, der nach innen wirkt und von innen hat man den Strahlungsdruck und die gleichen sich aus und nichts passiert. Aber an irgendeinem Punkt ist der Strahlungsdruck nicht mehr hoch genug und der nach innen gerichtete Druck überwiegt und der Stern kollabiert und dann macht es einmal Bumm und man hat eine Supernova. Aber das macht nicht nur dies, sondern was wirklich zurückbleibt, ist ja ein schwarzes Loch, das umgeben ist von den Überbleibseln des Sterns, den wir am Anfang hatten. Und das schwarze Loch kann diesen Jet erzeugen, über den wir gesprochen haben. Und das ist wirklich sehr schematische Bilder. Aber wie können wir das überprüfen und bestätigen? Das Problem mit Gamma-Ray-Bursts ist, dass sie sehr, sehr winzig sind. Das heißt, wenn man ein schwarzes Loch in der Galaxie haben, dann ist es ein riesiges System. Und man kann wirklich auf verschiedenen Wellenlängen Bilder machen von diesem Jet. Und kürzlich haben wir auch Bilder gemacht von dem Anfang, von dem unteren Teil von dem Jet, auf Sternen, von schwarzen Löchern, von Sterngrößen. Und da kann man diesen Jet wirklich nicht sehen. Das heißt, wir müssen uns auf Simulationen zurückstützen. Und das Gute ist, dass in den letzten Jahrzehnten gab es riesige Fortschritte in diesem Feld und es ist jetzt möglich, selbst konsistente Jets erzeugen in diesen Simulationen von Gamma-Ray-Bursts. So. Und was man hier in diesen Simulationen macht, typischerweise ist, man fängt an mit einem System, von dem man weiß, dass es da sein wird. Man hat zum Beispiel eine Umgebung und tut ein schwarzes Loch hinein und das System, ja, man hat eine magnetische Feldkonfiguration und das System, so wie hier, der in dem Neutronenstern, Merger erzeugt dann diesen Jet und man kann die Ausbreitung von diesem Jet durch das umgebende Material verfolgen und es ist alles sehr schön. Und das funktioniert auch für Sterne, die nur kollabieren. Man sieht, es ist ein schwarzes Loch, was wir in die Simulation gegeben haben, von Hand am Anfang. Und drumherum ist der Rest, was von dem Stern übrig geblieben ist. Und die Simulation erzeugt auch diese Jets, die durch diese Sternumgebung durchstoßen. Und wir können jetzt wirklich auch die Interaktion zwischen dem Jet und diesem Envelope simulieren, der einen großen Einfluss hat auf den Jet. Und irgendwann bricht er aus und man sieht dieses wobbelige Ding irgendwie. Das ist ein Gamma-Ray-Burst-Jet, der wirklich später dann strahlen wird. So, okay, wunderbar. Wir haben dieses schwarze Loch in der Mitte und wir haben den Jet. Aber jetzt müssen wir verstehen, wie der Jet wirklich strahlt, was die Gammastrahlen erzeugt, die wir auf der Erde sehen können. Und um wirklich das zu verstehen, gucken wir auf die Beobachtungen, gucken auf das Spektrum der Beobachtungen. In Astroparticle-Physik kategorisieren wir Spektren in einer ganz einfachen Art. Auf der einen Seite, wir haben thermische Spektren und auf der anderen haben wir nicht thermische Spektren. Thermische Spektren kommen von der Bewegung von heißen Partikeln, zum Beispiel in unserer Sonne. Und für ein thermisches Spektrum, wenn man die Temperatur kennt, dann weiß man ganz genau, wie viele Photonen man hat von jeder bestimmten Energie. Die sind sehr genau charakterisiert und sehr deterministisch in diesem Sinne. Und auf der anderen Seite haben wir nicht-thermische Spektrum. Die sehen sehr unterschiedlich aus, sehr anders. Und ich habe auf der linken Seite hier typische GRB-Spektren. Und das Erste, was man sehen kann, ist, dass es ganz anders ist. Und es ist offensichtlich kein thermisches Spektrum. Man kann sehen, dass sie nicht diese Spitzenstruktur haben, sondern haben diese mehr oder weniger geraden Linien. Diese grünen geraden Linien sind in einer Doppellogarithmus-Koordinatensystem. Und das Wichtige für die Beobachtung ist, dass man sehr viel mehr Photonen bei den niedrigen Energien hat als bei den hohen Energien. Und was auch immer für einen Detektor man baut, man muss das kompensieren. Aber insgesamt wissen wir aus dem Spektrum, dass es eine effiziente Partikelbeschleunigung stattfinden muss in den Gamma-Ray Bursts. Und wie beschleunigen wir Partikel im Weltraum? Am einfachsten mit Schockwellen. Eine Schockwelle entsteht, wenn man ein Plasma hat und es trifft auf ein langsameres Plasma und diese Interaktion passiert sehr schnell, dann kann der Druck sich nicht ausgleichen. Und wir haben eine astrophysische Schockwelle und was man hier sieht, ist eine Supernova-Schockwelle. Und es gibt die aber auch in anderen Objekten. Und wenn man um diese Schockwelle Elektronen und Protonen haben und man auch ein Magnetfeld hat, dann springen diese Elektronen hin und her um diese Schockwelle. Und jedes Mal, wenn sie den Schock durchstoßen, bekommen sie mehr Energie. Und am Ende bekommen wir eine nicht-thermische Partikeldistribution. Und diese nicht-thermische Partikeldistribution erzeugt nicht-thermische Strahlung, wie genau die wir in der Gamma-Ray-Burst sehen.
So, wissen wir genau, wie Gamma-Ray-Bursts scheinen? Auf der einen Seite wissen wir, dass wir sehr nah an dem schwarzen Loch sind, dann scheinen sie nicht, weil an dieser Stelle die Photonen gar nicht hinkommen, weil die sind, an der Stelle scheint gar nichts. Je weiter der Jet von dem auslösenden schwarzen Loch weg ist, desto mehr werden die Partikel beschleunigt innerhalb des Jets. Und man kann sich einen Jet vorstellen, in dem Partikel in unterschiedlichen Geschwindigkeiten sind, die einen langsamer, die anderen schneller. Und bei diesen ganzen Schocks, über die wir gesprochen haben, werden sie jeweils beschleunigt. Aber es könnte natürlich auch sein, dass andere Einflüsse gibt, wie zum Beispiel magnetische Interaktion zwischen den einzelnen Partikeln, die das Ganze beschleunigen. Was wir deutlich besser verstehen, ist das Nachglühen, das wir sehen, weil mich hier einen sehr einfachen Schock hat, der sich in dem Medium, in dem es ist, ausbreitet. Und an der Spitze des Jets hat man eine Schockwelle. Und an dieser Stelle sehen wir in der Theorie, die wir haben aus Partikelbeschleunigern, wissen wir sehr genau, dass man, wie das Spektrum dieses Nachglühens aussehen muss. So, jetzt kommen wir zurück zu den Grundlagen. Jetzt wissen wir grob, wie das Ganze funktioniert und jetzt schauen wir uns an, was wir heute darüber wissen. Kurze Zusammenfassung. In welchen Energieleveln erwarten wir jetzt Gamma-Ray-Bursts? Die Emissionen, die wir sehen, erwarten wir in Gamma-Ray, im Gamma-Ray-Bereich. Natürlich, handelt sich um Gamma-Ray-Bursts. Wir erwarten ein wenig niedrigere Energie, aber den größten Bereich des Spektrums erwarten wir in dem hochenergetischen Bereich. Das Nachglühen startet mit einem sehr breiten Spektrum, mit sehr, sehr hohen Energien. Wenn der Jet startet, hat er sehr hohe Energiebereiche, aber natürlich, je länger die Zeit vergeht, desto weniger Energie haben die Photonen, die sich in dem, weil sich das ganze System an Energie verliert. Am Ende der 90er Jahre war das eben unser Stand und jetzt schauen wir uns an, wie das seither verläuft. So, wir wissen, was wir von einem GRB erwarten. So, wie sehen wir diese Photonen eigentlich? Eine Sache, die wir hier sehen, ist das elektromagnetische Spektrum, wo wir eben sehen in der Mitte, dass die Energien sehen, in der Mitte, dass ein Elektronenvolt die Energie eines Elektrons. Und auf der linken Seite sehr, sehr kleinere Elektronenvoltzahlen und rechts sehr, sehr große Zahlen, die sehr einfallsreich benannt sind mit sehr hochenergetischen Gammastrahlen. Und wir haben hier sehr hohe Potenzen von 10 hoch minus 12 zu 10 hoch 12. Das sind 24 verschiedene Stufen der Potenz. Das ist ein sehr, sehr großer Bereich der Energie. Und deswegen müssen auch die Observatorien auf sehr große Spektren von Energie optimiert werden. Und da müssen wir eben die Observatorien darauf optimieren, welche Wellenlängen wir denn eigentlich empfangen wollen, weil die Atmosphäre da einen sehr großen Einfluss hat, welche Wellenlängen durchkommen und nicht. Die Atmosphäre ist sehr transparent für sehr, sehr große Bereiche, wie zum Beispiel Radiowellen. Das ist auch das, wie wir mit Satelliten und anderen Dingen kommunizieren, wie auch Radio. Im sehr hochenergetischen Bereich ist die Atmosphäre nicht durchsichtig. Und das wollen wir so haben, weil wir müssen auf der Erde leben können und die hochenergetischen Strahlen wären dem damit nicht kompatibel. So, und das sagt uns, an welcher Stelle wir welches Observatorium bauen wollen. Radiowellen können wir auf dem Boden bauen. Auch optische Observatorien kann man auf der Erde bauen. Da kann man durch die Atmosphäre schauen. Hochenergetische Observatorien müssen im Weltraum gebaut werden, weil eben nur dort diese Energiefelder gefunden werden können und beobachtet werden können. Wie detekten wir Gamma-Ray-Strahlen? Wir fangen erstmal an. Wie detektieren wir Photonen? Dinge, die wir auch mit unseren Augen sehen können. Diese Photonen haben eine Energie von einem Elektronenvolt und man braucht ein Fokusobjekt dafür, wie zum Beispiel eine Linse. Und das kombiniert alle Photonen an eine Stelle, an einen Sensor, auf dem das Signal gefunden werden kann, wie ein Fotosensor. Und an dieser Stelle wird dann eben das Photon gefunden und wir wissen die Farbe, es ist rot, grün, gelb. Und wenn man das Ganze dann oft tut, dann kann man ein Bild daraus zusammenstellen. Ungefähr so funktionieren unsere Augen und auch grob wie die Teleskope oder auch Kameras funktionieren. In höheren Energiebereichen, wie zum Beispiel im Kiloelektronenvolt oder im Megaelektronenvolt-Bereich, brauchen wir andere Strategien zur Aufzeichnung. Wenn man ein Kiloelektronenvolt oder ein Megaelektronenvolt hinzufügen will, dann braucht man einen Szintillator. Und was er tut, ist die Objekte anhand ihrer Energie aufzuteilen. Je nachdem, in welchem Energiebereich der Strahl aufgenommen wird, wird er eben gesammelt und in einen Signalverstärker geleitet, die das Signal verstärken, damit man es sauber messen kann. Und am Ende bekommen wir ein elektrisches Signal, mit dem man auf das Photon zurückrechnen kann. Und das ist, wie zum Beispiel das Fermi-Teleskop funktioniert, eines der größten Gamma-Ray-Detecting-Observatorien, das es Stand heute gibt. Genau, dieses Observatorium hat an ganz vielen Stellen solche Szintillatoren, die das eben die alle Signale einsammeln, die aus allen Richtungen kommen. Das geht für Kilo- und Megaelektronenvolt-Photonen. Wenn man allerdings in höhere energetische Bereiche, wie zum Beispiel C hoch 9 gehen möchte, braucht man zusätzlich andere Strategien. Dazu benutzt man ein sehr dichtes, schweres Material mit einer hohen Atomzahl. Das bedeutet, dass das Photon, das auf dieses Material trifft und ein Elektron-Positron-Paar aufteilt. Und je nachdem, wie das eben durch dieses Material geht, erzeugt es unterschiedliche Pfade Und über diese über die Stelle, wo das eben auf das Sensormaterial trifft, kann man berechnen, wo das Ganze herkommt. Und daraus kann man auf die Eigenschaften der ursprünglichen Gammastrahlen zurückrechnen. Auch und jetzt, das gibt es im Fermi-Observatorium auch. Und hier werden bis zu 1 Gigaelektronenvolt Photonen erkannt. Und wie groß ist das eigentlich? Wir sehen hier die Größe von diesem Observatorium in einem Reinraum vor dem Start ins Weltraum. Wir sehen, es ist ein Würfel mit bis zu 2 Metern Seitenlänge. Und die sind so groß, weil man eine sehr große Menge von diesem dichten Material braucht, um die Gammastrahlen überhaupt zu stoppen. Da braucht man eine sehr große Menge. Und ab einem bestimmten Größenordnung schafft man es gar nicht mehr, so ein Weltraumteleskop zu bauen, weil es zu teuer ist, diese Menge an Material und dieses Gewicht ins Weltraum zu schicken. Dafür findet man keine Geldgeber. Und für solche sehr, sehr hochenergetischen Gamma-Ray-Bursts muss man wieder auf die Erde zurück, weil man da einfacher bauen kann. Denn wir haben vorher gesagt, wie kommen wir damit überhaupt durch die Atmosphäre, weil die Atmosphäre blockt diese Gammastrahlen. So, was bedeutet das Ganze? Wenn ein Gammastrahl im Teraelektronvolt-Bereich die Atmosphäre auf der Atmosphäre trifft, dann stoppt der Strahl. Aber der Strahl wird aufgespaltet in eine große Kaskade von einer Regen von Teilen. Und diese sind sehr, sehr hochenergetisch weiterhin und die werden durch Wassertanks aufgefangen und also sie treffen auf das Wasser, werden dadurch aber nicht langsamer, verlieren keine Energie. Aber das Licht, das dabei mitkommt im Wasser, wird verlangsamt. Und dadurch werden die Teilchen aufgeteilt, das Licht lässt das Wasser blau leuchten, die sogenannte Tarkov-Strahlung. Und das heißt, wir haben einen Blitz von blauem Strahlung und dadurch sehen wir, wann so ein Strahl auf den Wassertank trifft. Und wenn wir diese Strahlen aufsammeln, also aufzeichnen, dann können wir ein Muster herausfinden, wie diese Strahlung auf die Wassertanks trifft. Und daraus können wir dann wieder zurückrechnen, wie dieser ursprüngliche Gamma-Ray-Burst aussah.
Und dies ist eine der neuesten, modernsten Versionen von diesem Detektor, das heißt Large High Altitude Air Shower Observatory. Und auf der linken Seite sieht man ein Luftbild davon. So sieht es aus, wie diese Observatorien aussehen. Das heißt, Tonnen von ganz viele Wassertanks und auch noch andere Detektoren in diesem Observatorium. Und ja, und das bringt uns wirklich bis nach heute, bis heute. Und jetzt können wir noch darüber sprechen, warum wir überhaupt jetzt diesen Vortrag halten. Also wir haben generell über Gamma Ray Bursts gesprochen und was das alles war und so und so. Und jetzt lasst uns auf diesen ganz spektakulären zurückkommen, was Oktober letztes Jahr passiert ist, der wirklich diese großen Schlagzeilen erzeugt hat in der Öffentlichkeit. Viel Aufregung gab es denn. Und was war auf den Computern von Astronomen passiert zu dieser Zeit? Und ihre Supercomputer der Astronomen und die High-Performance-Computing und Algorithmen und bla bla bla. Und wir haben immer eine Webpage neu geladen, um das Textdokument zu sehen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie Teleskope miteinander reden und ganz autonom und ganz schnell in ganz cleveren Arten. Aber es gibt auch die langsamen Menschen, die miteinander kommunizieren müssen. Und wir machen das mit Textdokumenten auf einem zentralen Server und wir benutzen Circulars, so. Rundschreiben. Und als ich immer diese Seite neu geladen habe, um zu sehen, was passiert ist an diesem Tag, gab es dieses Rundschreiben von diesem Satelliten, von Swift, der ganz viele Gamma-Ray Bursts schon gefunden hat. Und die Swift-Leute haben gesagt, also wir haben hier was gefunden, wir dachten, es kam aus einer Galaxie, aber wir sind nicht ganz sicher. Und vielleicht war es doch ein Gamma-Ray Burst, aber wenn es ein Gamma-Ray Burst, dann war es extrem energetisch. Und alle anderen sollten vielleicht mal gucken, ob das stimmt, ob wir das Richtige gesehen haben. Und das dann wurde, dann kam ein anderer Satellit, der Fermi, einer von diesen großen Gamma-Ray-Burst-Detektoren. Und die Fermi-Leute haben gesagt, ja, wir haben den auch gesehen, diesen GRB. Und das gehört zu den hellsten, die wir jemals gesehen haben. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Bitte guckt euch das alle mal an. Und dann kam noch eine Nachricht, ja, wir haben es nicht nur gesehen, wir haben auch auf jeden Fall ganz hochenergetische Photonen gefunden, Giga-Elektronen-Volt-Bereich. Und alle waren sehr aufgeregt darüber. Und alle Gamma-Ray-Observatorien haben gesehen, ja, wir haben es auch gesehen. Und übrigens, wenn du wirklich alle Nachrichten sehen willst, dann kann man auf R23 alle Nachrichten nochmal angucken von allen Astronomen, die darauf reagiert haben. Und einige Zeit später haben die optischen Teleskope auch dahin geguckt und haben ein Spektrum gemacht. Und das war ganz wichtig, denn dieses Weg hat uns am Ende gezeigt, wie weit es weg war. Und es war bei einer Rutschverschiebung von und bedeutet 2 × 10⁹ Jahre entfernt. Aber wir haben auch GRBs mit noch viel größeren Rotverschiebungen gefunden habe. Das heißt, dies war sehr nah, wirklich. Wir wussten schon, es war extrem hell und es war auch sehr nah. Das heißt, es ist etwas ganz Besonderes. Und andere Observatorien haben das auch noch bestätigt und viele haben darüber gesprochen. Und in diesem Rundschreiben, was alle dann wirklich aufgeregt hat, war, dass diese Nachricht von Lasso, von dem Observatorium, was wir gerade gesehen haben, dass diese Teraelektronenvoltphotonen sehen kann. Und die haben gesehen, dass die auch diesen gesehen hat, über 500 Teraelektronenvolt bis zu 5 Teraelektronenvolt und 500 Gigaelektronenvolt. Und das ist das erste Mal, dass wir jemals so hochenergetische Photonen gesehen haben von einem Gamma-Ray-Burst. Und das war das erste Mal, dass wir so hohe Energien gesehen haben. Und das war auch das erste Mal, dass wir wirklich einen GRB gesehen hatten mit dieser Art von Observatorium. Das heißt, es sind wirklich aufregende Zeiten. Und es gibt ganz viele andere Sachen. Es gibt noch ganz viele andere interessante Diskussionen auf diesen Observatorien, die nicht nur GRB machen. Und es gibt weitere Beobachtungen. Und jemand hat dann gesagt, das war der hellste aller Zeiten, the brightest of all time. So, BOAT, also Boat. Und ja, Astronomen sind auch manchmal gut für Memes. Das ist eben ein Boat. Ein Boot, ja. Und jetzt kommen wir endlich zum Boot. Das heißt, was bedeutet das wirklich, brightest of all time, das hellste aller Zeiten? Ist es wirklich wahr? Das heißt, wenn wir wirklich mal beschreiben wollen, wie hell das war und wie lang, dann können wir mal vorherige Rekord-GRBs angucken. Und das letzte hellste war von 2013 und das war der bisherige Rekordhalter und das war Nearby Ordinary Monster. Das war auch ein Monster und war auch relativ nah und es war wirklich schön und wir waren sehr beeindruckt 2013 von diesem Gamma-Ray-Burst. Das heißt, wenn wir dieses angucken und das Neue, dann kann man das sehen, dass das wirklich das Alte in den Schatten stellt. Der Peak war doppelt so hoch, es ist viel heller und wir haben einen viel schöneren Gamma-Ray-Burst. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte, denn es war wirklich so hell, es war zu hell und viele Detektoren hatten Probleme damit mit den Sensoren. Und diese Zintillationsdetektoren, die Detektoren sind welche, wo das Photon reinkommt und sich in ein elektrisches Signal umgewandelt wird und ein glühender Kristall und man bekommt einige Informationen raus. Und das elektrische Signal, was rauskam, liegt an den Eigenschaften des Photons, was reinkommt. Und das dauert einige Zeit, bis das Photon, nach dem Photon, bis sich der Sensor wiederholt hat. Und es gibt das Problem, wenn man zu viele auf einmal reinkommen, dann kommen diese, stapeln sich übereinander und viele Lichtpulse stapeln sich, bevor der Sensor bereit ist für den nächsten. Und man kann nicht wirklich alle zählen und man zählt viel zu wenig. Und wenn man wirklich das berücksichtigt, dass wir viel zu wenig gezählt haben, dann kann man den alten kaum noch sehen. Und so groß war dann dieser neue. Das heißt, die Spontanemission war extrem hoch und die optische Strahlung war auch sehr hoch und vielleicht auch zu hell für die Sensoren. Und das Nachglühen hier, die Nachstrahlung, ist auch extrem hell für eine große Population von GRBs und es war 10-mal so hell wie alles andere, was wir vorher gesehen haben, oder 100-mal heller als der Durchschnitt oder 1000-mal heller als der Durchschnitt. Und es war ganz, ganz besonders. Und wir können quantifizieren, wie besonders das war. Wenn man anguckt, wie viel Energie gemessen wurde in den Detektoren, dann kriegt man eine Idee davon. Normalerweise findet man viele, mehrere, und es gibt dann einige, die energetischer sind und seltener sind, und man kann gucken, was sie an den höchstenergetischen über die Jahre gesehen haben. Und diese auf der linken Seite, das sind die Spontanausstrahlung. Wir haben die Erwartung, wie viele helle Gamma-Ray Bursts kriegen wir. Und dies hier wird durch die Sternchen angezeigt, und das ist weit, weit über den Erwartungen. Und wenn wir quantifizieren, wie weit drüber wir sind, dann haben wir ein Ereignis in 10.000 Jahren. Das bedeutet brightest of all times, das hellste aller Zeiten. Und das ist wirklich 10.000 Jahre, ist wirklich lang gegenüber der Karriere eines Astronomen der Laufbahn. Und das heißt, es ist wirklich ganz besonders für einen durchschnittlichen Astronomen. Aber ja, das ist vielleicht nur, weil es so nah war. Wenn es weiter weg ist, dann ist es vielleicht nicht mehr so besonders. Können wir auch sagen, wie besonders dieser wirklich war in sich selbst und nicht nur, weil er nah ist. Ja, natürlich. Und der Beobachtungsteil ist nicht so sehr meins, aber wir gehen jetzt mal wieder zur Quelle zurück. Und was man hier sehen kann, ist die intrinsische Energie von diesem Gamma-Ray-Burst. Auf der linken Seite die Spontanemission und rechts ist der Lichtfluss wieder zurücktransformiert. Und was wir links sehen auf der Y-Achse, ist die Verteilung von Gamma-Ray-Bursts und viele von denen, die wir beobachtet haben. Und das ist die isotropische Energie. Und der Boat ist wirklich ein Außenseiter und es ist auch wirklich, es hat die höchste intrinsische isotrope Energie, die wir je gesehen haben. Aber es gibt einige andere, die sehr, sehr nah dran sind. So, ja, der ist super energetisch, aber nicht mehr so extrem in dem Sinne, dass wir es nie erwarten würden. Was so einzigartig macht, ist die Kombination von der niedrigen Rotverschiebung und die geringe Entfernung und diese intrinsische Energie. Und das ist auch bestätigt durch das Nachglühen. Wenn man das konvertiert zu dem intrinsischen Energiefluss, dann ist es wirklich auch, ja, es ist, ist nicht mehr so besonders. Aber was wir hier vielleicht auch noch zeigen sollten, ist diese spontane Aussendung Energie, ist die isotropische Energie. Ja, und Gamma-Ray Bursts haben Jets, die nicht isotrop sind, sondern fokussiert, aber es gibt, wir wissen nicht, wie groß dieser Jet wirklich ist, welchen Winkel der hat und was wir stattdessen machen. Wir berechnen die Energie, wenn es in eine kugelförmige Ausstrahlung hätte. Und die echte Energie von diesem Event ist nur ein kleiner Prozentanteil, der in diesen Jet konzentriert ist. Und es gibt einige Hinweise aus den Beobachtungen, dass für den Boat war der Jet ganz außergewöhnlich eng war. Das bedeutet, der Prozentsatz, der in dem Jet war, war gar nicht so viel. Das heißt, in diesem Sinne war dieser GRB gar nicht so extrem energetisch, sondern war einfach nur sehr, sehr fokussiert, sehr dünn. Und das bedeutet, das war doch gar nicht so interessant von diesem GRB, aber doch, es gab etwas. Und das Überraschendste und Aufregendste für die Theoretiker war, dass diese extrem hohe beobachtete Energie, denn das gab es vorher noch nicht. Und neue Daten bedeutet immer wirklich, dass wir auch neue Einsichten gewinnen können. Und das Erste, was man vielleicht sich fragt, ist, war diese Terra-Elektronenvolt, war das die Spontanemission? Und die Spontanemission, was war die Spontanemission? Da war das Ereignis relativ normal und alle Charakteristen, die Geschwindigkeit und das Spektrum, das war so, was man erwarten würde für einen Gamma-Ray Burst, der von einem Sternkollaps kommt. Aber wir hatten nur einfach schlechte Daten. Durch diese Stapelung von den Photonen gab es Intervalle, in denen wir nichts messen konnten. Ja, okay, großartig. Aber das heißt, das sind die spontanen Emissionen, aber die Terra-Elektronen-Volt-Aussendung startet in der spontanen Phase, aber es gibt ein ganz spezifisches Profil hiervon. Und Terra-Elektronen-Volt aus der spontanen Emissionsphase, da erwartet man, dass sie korreliert sein würden, aber man sieht es nicht hier. Und der Abfall dieser Strahlung sieht wirklich aus wie ein Nachglühen. Und wir sind sicher, dass diese 9 Teraelektronenvolt-Ausstrahlungen gehören zu dem Anfang von dem Nachglühen, von der Auflösung von diesem Jet. Das heißt, ist da irgendwas Neues, was wir daraus ableiten können? Ja, gibt es. Und die Daten wurden in 2 Portionen veröffentlicht. Die ersten geht ungefähr bis 5 Teraelektronenvolt. Das sind die nicht ausgefüllten Symbole und die haben eine sehr schöne physikalisch motivierte Kurve und das beschreibt nicht nur die Daten, sondern auch im niedrigeren Energiebereich Röntgenstrahlen und alles, was zugleich da war. Aber später haben sie die Daten veröffentlicht mit den ausgefüllten Punkten, die wirklich die allerhöchsten Energien waren. Und was man hier sehen kann, ist, dass dieses Modell, diese Linien in dem Modell, die erklären diese neuen Daten wirklich nicht, diese ganz hohen Energien. Aber unglücklicherweise, dieses Modell kann man nicht irgendwie einfach ein bisschen anpassen für höhere Energien. Das heißt, es ist ein physikalisches Modell. Das heißt, man kann, es gibt Grenzen, was noch vernünftig ist. Und die Prozesse haben ihre Grenzen. Aber man könnte denken, Mist, mein Modell funktioniert nicht, das erklärt die Daten nicht mehr. Aber es gibt einen ganz einfachen Fix dafür als Theoretiker. Es gibt einfach irgendwas anderes hier, was in einem anderen Spektrum strahlt und man addiert es einfach dazu. Und es ist eine übliche Methode. Aber was kann diese neue Komponente sein? Das für mich das nächstliegende, das Logischste ist, und das steht auch in einigen, in einen anderen Papers, die diesen Ansatz gewählt haben, ist vielleicht diese neue Komponente entsteht, wenn wir die Komplexität des Modells erhöhen, wenn wir auch einige Aspekte mit berücksichtigen, die wir vorher noch nicht berücksichtigt haben. Und ein Beispiel könnte zum Beispiel sein, in diesem Modell nehmen wir den Jet einfach als Uniform an. Aber wenn der Jet vielleicht nicht gleichförmig ist, wenn er zum Beispiel in der Mitte einen schmalen Kern hat, der hochenergetisch ist, und dann Flügel außen dran, die nicht so energetisch sind. Und das zusätzliche Signal könnte aus diesen Flügeln kommen. Oder wenn vielleicht nicht nur Elektronen, sondern auch Protonen beschleunigt wurden und die könnten dieses zusätzliche Signal erzeugen. Aber das ist vielleicht mein Lieblingsweg, an die Sachen heranzugehen. Und es gibt auch Partikelphysiker und vielleicht spezifische, die über das Standardmodell hinausgehen in Partikelphysik, und die sehen da etwas Exotisches, nämlich vielleicht Axions oder dunkle Materie und all dies. Ja, und natürlich, ich bin hier voreingenommen, ich komme aus einer bestimmten Richtung, einen bestimmten Blick, aber vielleicht haben sie auch recht, aber ich denke, wir sollten erstmal erforschen, ein komplexeres Setup für die Gamma-Ray-Bursts. Aber wenn das alles nicht funktioniert, dann kommen wir vielleicht auf die Nicht-Standard-Modell-Sachen zurück. Aber es gibt eine letzte mögliche Erklärung, die nicht mit der Modellierung zu tun hat, sondern vielleicht auch daran liegt, wie wir die Daten korrigieren. Denn was auf den höchsten Energien passiert, dass die Photonen schon absorbiert werden auf dem Weg zur Erde. Und es stellt sich heraus, dass wie stark die absorbiert werden, wir wissen das wirklich nicht, wie stark die Absorption ist. Wir haben keine genauen Messungen von den Photonenfeldern im Universum. Und wenn zum Beispiel, wenn wir ein anderes Modell für die Absorption benutzen, dann können wir das auch so hinbiegen, dass es hier funktioniert. Und ich denke, auf der rechten Seite, das Modell passt fast zu den Daten. Ja? Und das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten hier. Und ich komme jetzt zur Zusammenfassung.
So, wo stehen wir? Wir Astronomen, die Astronomen haben uns das Boot gegeben. Aber eigentlich haben sie uns das hier gegeben. eine Reihe von Puzzlestücken, die wir vielleicht irgendwie zusammensetzen können und die verschiedenen Komponenten, die da rauskommen, um eben das Ganze zusammenzubauen. Und es werden viele weitere White Paper daraus entstehen. Okay, wir kommen jetzt zur Question-and-Answer-Session. Bitte jetzt zu den Mikrofonen gehen oder aus dem Internet per Mastodon. Erste Frage aus dem Internet. Das Internet würde gerne etwas besser verstehen, wie die Geschwindigkeit der Schockwelle anhand der Jets und GRBs funktioniert. Könnten Sie die Frage bitte wiederholen? Also, man hat diese Röntgenstrahlen, die am Anfang propagieren. Und die Frage ist, wie diese Welle, die rauspropagiert, eigentlich funktioniert.
Ach so, die Absorption. Das sind sehr hochenergetische Gammastrahlen. Und die interagieren im, das heißt, man hat im ganzen Universum Hintergrundfelder, Photonen-Hintergrundfelder, die wir extragalaktische Hintergrundfelder nennen, und die haben sehr niedrige Energien. Und die extrem hochenergetischen Photonen, die von weit entfernten Objekten kommen, können mit denen interagieren und die überschreiten die Energieschwelle zur Erzeugung von Elektron-Positronen-Paaren. Und wenn dieses Photon die das Elektronen-Positronen-Paar erzeugt, denn das Photon wird dadurch zerstört und das ist und das heißt, die sind absorbiert. Und diese Menge der Absorption halt ist bedingt durch diese Hintergrundfelder und wir haben davon keine besonders guten Messungen. Das ist das Problem.
Okay, das Mikrofon. Vielen Dank für den Talk. Die Frage, die ich stelle, ist, wie breit diese Strahlen denn eigentlich sind, diese Jets sind. Und die Frage, wie breit sie sind und wie leicht man sie übersehen kann.
Also man kann sie ganz leicht vermissen. Die sind vielleicht 10 Grad, aber genau wissen wir es auch nicht, weil es kaum messbar ist. Und ich denke vielleicht normalerweise 5 Grad, vielleicht Öffnungsengel. Aber wenn es darum geht, ob Gamma-Ray-Bursts die Erde zerstören können, die Kurzantwort ist nein. Aber ein Grund dafür ist der Öffnungswinkel und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr klein und auch der Grund, wo sie herkommen. Die kommen aus den riesengroßen kollabierenden Sternen und die entstehen wirklich kaum in Galaxien wie der Milchstraße und den Galaxien um uns herum, sondern die sind viel häufiger in Galaxien, die viel weiter weg sind. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich. Aber wenn ein Gamma-Ray-Burst wirklich nah wäre, der würde wirklich alles zerstören hier auf der Erde. Und in der mittleren Geschichte, das wäre es vielleicht sogar noch schlimmer, denn dann würde wirklich die Atmosphäre sich wandeln in Stickstoffoxide, die sehr giftig sind und braun, und das wäre dann noch schlimmer und wir würden alle ersticken und vergiftet werden. Ja.
Okay, Mikrofon 3. Vielen Dank für den Talk. Meine Frage geht um die Astronomie mit mehreren Messungen, wie zum Beispiel, ob dieses Event auch mit anderen Sensoren aufgenommen wurden, wie zum Beispiel Gravitationswellen.
Also es ist ein Kollaps von einem massiven Stern und das ist nicht einfach durch Gravitationswellen nachzuweisen. Also normalerweise erzeugt das keine Gravitationswellen, die wir messen könnten. Es sind verschiedene Frequenzen und ein anderer Prozess als bei der Vereinigung von Neutronensternen. Und es gibt Multi-Messenger, bedeutet auch Ice Cube guckt nach Neutrinos und haben auch nichts gefunden. Und es gibt einige Einschränkungen, aber ich glaube, dass sie nicht wirklich gut funktionieren. Die Randbedingungen sind wirklich eher ganz normal.
Genau, noch eine Frage aus dem Internet vom Signal Angel. Eine sehr praktische Frage. Gibt es irgendwelche gute Quellen für Echtzeitdaten über Gamma Ray Bursts, wie eine Karte zum Beispiel?
Ja, wenn ihr euch für Gamma Ray Bursts interessiert, es gibt diese Website, dieses Projekt Astro Colibri heißt die, und dann kann man einfach nachsuchen und man findet es auch in den sozialen Medien auch, und die sind wirklich gut dafür, um all diese Informationen zusammenzubekommen auf nur an einer Stelle, und man muss nicht ganz viele Textdateien angucken, und dann sieht man eine Himmelskarte und man kann gucken, an welchem Bereich man besonders interessiert ist oder einen bestimmten rausgucken, und das ist Astro Colibri mit C. Das heißt, wenn man danach sucht, dann findet man das, und das ist wirklich eine gute Quelle dafür.
Sehr schön. Das Mikrofon im Hintergrund. Es gibt einige CubeSat-Missionen mit sehr, sehr kleinen Gamma-Ray-Detektoren, die das auch eben versuchen, Gamma-Ray-Bursts zu sehen. Und wir brauchen sehr viele davon, um den ganzen Himmel abzudecken. Und was glauben die Speaker, dass es an sinnvolle Daten erzeugt?
Ja, zu den CubeSats, ein Problem ist, dass wirklich nicht mehr viele neuen Gamma-Ray-Burst-Satelliten gestartet werden. Man will lieber auch Exoplaneten suchen. Das heißt, viele zusätzliche kleine Detektoren sind eigentlich eine gute Idee, aber das heißt, dieser große wurde wirklich zuerst von einem CubeSat gefunden, und diese Information ist auch wirklich da in dieser Liste von diesen Rundschreiben, wenn man sich die angucken will. Und die CubeSats, glaube ich, werden eine immer wichtigere Rolle spielen, weil unsere großen Satelliten immer älter werden und CubeSats sind billig, die in den Raum zu bringen. Und man kann wirklich einen großen Teil des Himmels abdecken damit und können gute Coverage-Daten erzeugen. CubeSats sind ganz wichtig und werden in den nächsten Jahrzehnten noch wichtiger werden.
Okay, von Mikrofon Nummer 1. Ich hoffe, das ist keine sehr doofe Frage. Ist es denkbar, dass wir möglicherweise auch den Raum zwischen dem GRB und uns detektieren, wie zum Beispiel dunkle Materie?
Wir könnten den Weltraum dazwischen angucken, aber es gibt einige Informationen, was zwischen uns und den GRBs ist. Können wir durch Gravitationslinseneffekte die Absorption spielt sicherlich eine Rolle, denn was wir zum Beispiel bei einem sehr hellen GRB, es gab einen, der war hinter der Milchstraße, und das bedeutet, dass es gab durch den Staub sehr viel Absorption, und man sieht sehr deutliche Features, und man kann dadurch auf Rückschlüsse ziehen auf den Staub in der Milchstraße, und das ist eine Möglichkeit, wie das funktionieren könnte. Gravitationslinseneffekt ist vielleicht nicht so üblich in GRB-Forschung, und ich weiß nicht, was die Wahrscheinlichkeit ist, aber ich meinte nicht, dass es Gravitationslinsen sind, sondern irgendwelche Abweichungen und Störungen oder so. Ja, das ist eine gute Frage. Meine Frage ist, Staubabsorption ist etwas, was passiert, und es wird auch benutzt, um Rückschlüsse zu ziehen, was dazwischen passiert. Ja.
Okay, gehen wir zum Mikrofon Nummer 3. Vielen Dank für den Talk. Eine Frage, die ich hatte, ist, dass diese Gamma-Ray-Bursts sehr, sehr fokussiert sind. Aber ich habe das so verstanden, dass die Jets, dass diese auf Materie basieren und diese Jets irgendeine Art, und darin werden die Elektronen, bewegen sich die Elektronen, die nachher die Photonen erzeugen, die uns erreichen. Und ist die Frage, was erzeugt diese Photonen?
Ah, okay, zunächst, der Jet ist nicht dominiert durch die Masse, sondern durch das Magnetfeld, von dem Magnetfeld. Das heißt, wenn man die schwarze Loch-Erklärung nimmt, das heißt, die meiste Energie ist in dem Magnetfeld, und dann saugt das Material an und die Verbreitung durch diesen Stern, der ursprünglich da war. Und das Magnetfeld fokussiert dann diesen Jet. Und die Fokussierung der Photons ist, wenn man Elektronen haben, die sich in diesem Jet bewegen, die sich mit relativistischer Geschwindigkeit bewegen, dann ist die Ausstrahlung durch relativistische Argumente ist das fokussiert. Ja, aber diese Fokussierung durch die Bewegung des gesamten Dings im Wesentlichen. Ja.
Haben wir eine andere Frage aus dem Internet? Ja, es gibt eine Frage. Wir haben uns schon angeschaut, welche Dinge durch Gamma-Ray-Bursts getroffen werden, aber gibt es andere Korrelationen mit anderen Phänomenen, die detektiert werden?
Also wir machen das häufiger mit Supernovae und verbundenen Phänomena und die sind näher bei uns dran und die sind isotrop und Supernovae sind viel einfacher als Gamma-Ray-Bursts in diesem Sinn, aber bei Supernovae sieht man Zeichen, dass zum Beispiel wie bei sehr alten Bäumen und es gibt bestimmte die an Verteilung von Isotopen in bestimmten Mustern, weil es die Strahlung von einer Supernova sie getroffen hat und deswegen sind die dann anders verteilt, die Isotope. Das heißt aber, wenn wir zum Beispiel ein GRB-Event in unserer Geschichte gab, dann müsste man vielleicht einfach nur auf Isotopkombinationen gucken, die man kaum findet, außer durch einen riesigen Energieeintrag in der Geschichte.
Wir haben Zeit für eine weitere Frage von Mikrofon 4. Vielen Dank für den Talk. Meine Frage bezieht sich auf die Spektroskopie. Welchen Linien wird hier gefolgt und sieht man irgendwelche exotische Partikelinteraktionen in den Jets?
Also in den Spektren exotische Interaktionen würden uns wirklich Kopfschmerzen machen, aber wenn man Spektrographie macht, das heißt also, wenn man Spektren aufzeichnet, dann hängt man davon ab, guckt man nur auf bekannte Linien von bekannten Prozessen und ich denke, normalerweise sind sie die Elektronen, die ihre von Wasserstoff zum Beispiel Elektronen, die ihr Energielevel ändern, ihr Energieniveau ändern, dann haben wir diese Wasserstoff-Alpha-Linie zum Beispiel und so. Und ich glaube, wir haben jetzt leider keine Zeit mehr. Wer noch Fragen hat, kommt einfach nach vorne. Wir sind da und wir erklären dann noch weiter, was zu erklären ist. Okay. Ja, leider haben wir keine Zeit mehr, aber Annika und Silvia, vielen Dank.